Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute zwei tolle Gäste im Interview. Herzlich willkommen, Sebastian Riebe. Hallo.
Hallo, Anna.
Und herzlich willkommen, Dr. Elisa Klaus. Hallo und herzlich willkommen.
Hallöchen.
Ja, ihr beide seid Referenten bzw. Referentinnen für Arbeitswissenschaft bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und der eine oder andere wird sich jetzt schon fragen, was hat das jetzt hier mit dem Arbeitsschutz-Podcast zu tun? Und ich finde es aber toll, dass wir eben auch dich, Sebastian, über LinkedIn kennengelernt haben oder dass du so in unser Blickfeld gerückt bist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was der Arbeitgeberverband oder die Arbeitgeberverbände und eben dann auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände eben dazu beitragen kann, dass wir Arbeitsschutz in Deutschland sehr, sehr gut gestalten. Und da freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen. Meine erste Frage, ihr seid jetzt die Ersten, die ich kennenlerne, die in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände arbeiten. Oh. Was macht man da und wie kommt man dahin? Vielleicht könnt ihr euch beide einfach mal ganz kurz vorstellen, was man da macht und wie man da so hinkommt.
Ja, das machen wir doch gerne. Ja, schön. Erstmal vielen Dank, dass wir heute auch hier sein können bei eurem Podcast. Die BDA oder die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist ein Spitzenverband der Arbeitgeber auf Bundesebene. Und was machen wir? Wir organisieren eigentlich die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft, ne? Und natürlich besonders die der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch in Europa und weltweit. Ne? Und da ist es auch, egal wie welche Branche das ist, ne? Also wir decken eigentlich alle Branchen ab und auch alle Betriebsgrößen und vertreten sozusagen das Meinungsbild der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland. Und das ist meistens politischer Natur oder auch auf fachpolitischer Ebene, ne? Und Mitglieder bei uns sind Arbeitgeberverbände. Wir haben also Branchenverbände und Landesvereinigungen. Und wie gesagt, aus allen möglichen Bereichen und aus allen Regionen in Deutschland. Und darüber sind dann ja entweder weitere Verbände organisiert oder dann die Unternehmen angeschlossen. Und das sind dann etwa so 1 Million Unternehmen. Wow. mit über 30 Millionen Beschäftigten. Ne? Also das ist schon dann die gesamte Breite der deutschen Wirtschaft.
Wie genau. Kommt man denn dahin? Entschuldigung. Wie bist denn du da hingekommen, Sebastian, heute?
Wie bist du da hingekommen? Ja, also ich sag mal, wer sich vorher nicht mit Sozialpartnerschaft und Politik auseinandergesetzt hat, wird vermutlich kaum wissen, dass es sowas gibt. Das Einzige, was man schon mal gehört hat oder die einzigen, die man auf jeden Fall kennt, sind die Gewerkschaften. Die sind ja in letzter Zeit auch wieder reichlich durch die Medien getummelt. Und das ist eben halt genau das Prinzip. Wir sind Sozialpartner. Das bedeutet, wir sind auch im Grundgesetz verankert. Das heißt, wir sind politisch aufgerufen, unsere Meinung, also bei uns ist es die Meinung der Arbeitgeberinnen und der Arbeitgeber, bei den Gewerkschaften ist es die Meinung der Beschäftigten, in die Politik und nach außen zu tragen, um quasi dieser Stimme Gehör zu verschaffen, weil ansonsten ist Gesetzgebung in dem Bereich einfach super schwer, wenn man nicht genau weiß, wie man dazu ansprechen kann. Und wir sind wie eine Art Pyramide. Jede Branche hat einen Arbeitgeberverband, also jede Arbeitgeberin aus der Pharmaindustrie oder aus dem Handwerk oder aus einem anderen Bereich kann sich einem Arbeitgeberverband anschließen. Und diese Arbeitgeberverbände sind dann wiederum bei uns organisiert, weil wir gerade die großen politischen Prozesse mit organisieren und mit begleiten und gleichzeitig auch darüber informieren. Und ja, das ist so top-down und bottom-up. Und ja, wie kommt man da hin? Ja, gute Frage. Also meine eigene Vita hätte auch nicht darauf schließen lassen. Ich bin promovierte Psychologin im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie und fand das Thema Arbeit und Gesundheit immer spannend und cool und interessant und wollte aber in der Wissenschaft bleiben, wollte da auch einfach straight durchlaufen, vielleicht mal eine Professur haben oder so. Und irgendwann hat das einfach aber nicht mehr funktioniert, auch mit den Arbeitsbedingungen und mit den zeitlichen Begrenzungen. Und dann musste ich mich mal umschauen und Arbeitswissenschaft hat mich angesprochen und der Rest war Zufall. Ich wusste nämlich gar nicht so genau, dass wir hier so hart politisch unterwegs sind. Ich bin dann aber reingewachsen in das Thema und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich musste zu meinem eigenen Erstaunen feststellen, Politik macht mir auch Spaß.
Okay. Also gar nicht selber über die Politik gekommen, ja. Das ist
natürlich nein. Ja. Von unten nach oben reingerutscht.
Ja. Sebastian, wie war das bei dir?
Ja, wie kommt man, also ich sag mal, das Thema ist ja Arbeitsschutz, ne, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, das ist ja schon so eine Welt für sich, ne? Da kommt man ja, weiß nicht, vielleicht kommen einige durch Zufall rein, andere sehr zielorientiert. Ja, wie war's bei mir? Ich hatte Soziologie studiert in Bremen. Und hatte mich im Soziologiestudium auch so mit industrieller Soziologie und sowas beschäftigt, aber auch eher den Schwerpunkt auf Kriminalsoziologie, ne? Prävention von Straftaten hat mich immer so interessiert. Okay. Und dann habe ich auch Arbeitswissenschaft studiert und dann war ich halt irgendwann fertig mit dem Studium und eine der beiden Richtungen musste es dann werden, ne? Und dann ist es der Arbeitsschutz geworden. Ich bin dann 10 Jahre in Köln gewesen bei einem Forschungsinstitut und wir haben halt so Projekte gemacht zum Thema Arbeitsschutz und zum Beispiel auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit ausgebildet für den öffentlichen Dienst. Und deswegen habe ich auch selber die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit durchlaufen und bin dann komplett im Arbeitsschutz kleben geblieben. Ne? Und im Grunde genommen hat sich die inhaltliche Ausrichtung bei mir nur insofern verändert, dass ich jetzt quasi aus der Wissenschaft raus bin und quasi bei den Arbeitgebern, quasi beim Wirtschaftsverband mehr so auf fachpolitischer Ebene arbeite. Ne? Aber ansonsten die Themen, die Inhalte sind eigentlich gleich geblieben. Und ich muss sagen, das macht mir auch Spaß. Ne? Es wird ja nie langweilig.
Ja, das stimmt. Ja. Was macht ihr beide also konkret? Ne? Wenn ich jetzt euch einen Tag begleiten würde, was sind so eure Aufgaben bei den Arbeitgebern?
Ja, ich würde einfach mal gleich weitermachen. Also Elisa kann ja dann danach ihr Aufgabenportfolio mal vorstellen. Also bei mir ist es hauptsächlich, das Thema Muskel-Skelettbelastung bei der Arbeit spielt bei mir eine Rolle. Das ist ja auch ein Thema in der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, der GDA. Ne, da bin ich dann eben auch noch mit Kollegen aus anderen Arbeitgeberverbänden aktiv und wir vertreten da die Interessen eben der Arbeitgeber. Ich kümmere mich aber auch noch um das Thema Prävention und BGF, also ein anderer Rechtsbereich, ne? Und bin da auch in der nationalen Präventionskonferenz für die Arbeitgeber als beratendes Mitglied dabei. Arbeitsmedizin und Betriebsärzte, ne? Also da bin ich im Ausschuss für Arbeitsmedizin vom BMAS als stellvertretendes Mitglied. Bei der DGUV gibt es auch viele Fachbereiche, Sachgebiete zum Thema Gesundheit, wo wir auch unterwegs sind. Also hauptsächlich natürlich sehr viel Gremien- und Ausschussarbeit.
Okay.
Jetzt während Corona ziemlich viel online, aber ansonsten ist man auch sehr viel unterwegs natürlich, ne? Und trifft sich mit Leuten, mit Menschen. Und so würde ich mal sagen, so würde das ungefähr aussehen. Ne?
Ja, cool.
Ja, Elisa.
Ja, genau. Also das Portfolio ist sehr prall gefüllt, sag ich mal. Man kann sehr viel machen, wenn man das möchte. beziehungsweise es gibt wahnsinnig viele interessante Themen, wo man sich natürlich reinhängen könnte. Ich mache natürlich als Psychologin alles, was zum Thema Psyche so an die Tür klopft. Das ist psychische Belastung bei der Arbeit, das ist aber auch psychische Gesundheit. Ne? Das muss man ja voneinander trennen auch. Das ist auch wieder Eingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, Reha-Verfahren und so weiter. Das läuft alles so ein bisschen bei mir drüber. Also das machen auch noch andere Kollegen, weil es geht ja nicht nur um psychische Erkrankungen. Ich habe das Thema mobile Arbeit, was jetzt richtig hart aufploppt und total in die Vollen geht. Vor allem mit dem politischen Prozess, der jetzt gerade dahinter steht. Ich weiß nicht, wie ihr da so im Bilde seid. Aber das Bundesarbeitsministerium hat dazu ja eine Politikwerkstatt gegründet, sage ich mal. Und die läuft jetzt ein Jahr und mündet in einem Gesetzgebungsprozess. Und da sind natürlich alle bei uns am Rotieren. Und ich koordiniere zum Beispiel diesen Prozess. Und Genau, und das läuft dann eben halt auch in den ganzen einzelnen Gremien, wo wir sitzen. Also es kommen dann noch mehr Themen dazu, die immer mal wieder aufschlagen, auch neue Formen der Arbeit, hybride Arbeit, Arbeitszeitflexibilität, aber das sind so die Kernschwerpunkte. Und mit diesen Themen vertreten wir quasi unsere Bänke, so nennt man das, unsere Bank, in den unterschiedlichsten Gremien, gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, die Unfallversicherungsträger, in der Selbstverwaltung der Unfallversicherungsträger sind wir unterwegs, in den Arbeitsschutzausschüssen des Arbeitsministeriums, da gibt es ja diverse Arbeitsmedizin oder Arbeitsstätten. Genau, oder wir sitzen auch in Fachgremien von Forschungsprojekten und geben unseren Senf fleißig dazu bei. Genau, also es ist wirklich super bunt. Wir haben auch selber ganz viele Gremien, die wir betreuen, Arbeitskreise, Ausschüsse, weil natürlich die ganzen Informationen, die wir haben, sollen ja auch irgendwann mal bei unseren Mitgliedern landen. Ja. Und die wollen ja auch den Input von denen haben.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Also wie schafft ihr das im Grunde genommen? Ja, ihr bildet ja eine Meinung von, du hast es gerade so schön gesagt, mehreren Millionen Unternehmen und irgendwie auch Beschäftigten dahinter ab. Wie schafft ihr es jetzt auch, die Meinung dort, die dort besteht, irgendwie ranzuholen, um die dann eben auch auf euren Bänken oder über die Bänke auch zu vertreten? Wie kann ich mir das vorstellen? Haben ja nicht alle die gleiche Meinung.
Oh ja. Also manchmal erstaunlich gleich und manchmal erstaunlich nicht gleich. Das läuft, also wir haben dafür festgelegte Verfahren. In der Regel, wenn offizielle Papiere kommen, das sind dann so Referentenentwürfe für Gesetze, aber auch andere Papiere, die werden bei uns rundgeschrieben, so nennt sich das. Das ist einfach ein großer E-Mail-Verteiler, ganz offiziell, wo die Verbände vertreten sind. Und die bekommen dann von uns diese Information und wir bitten um schriftliche Stellungnahme.
Ja.
Wir sind aber mittlerweile auch schon wesentlich moderner und flexibler geworden. Wir haben Webinare, Ausschüsse, Arbeitskreise, wo wir direkt im Dialog mit den Leuten sind, wo wir auch direkt sagen, wir brauchen hier den Meinungsbildungsprozess. Das haben wir bei mobiler Arbeit im Moment ganz stark, dass wir wirklich sagen, wir laden die Experten ein, wir fragen vorher ab, wer sieht sich dafür berufen, wer will dort mitsprechen, und dann ja setzen wir uns quasi virtuell zusammen und diskutieren die Punkte. Mhm. Und einer von uns muss dann fleißig mitschreiben und die Meinung konsolidieren, und dann wird das nochmal rundgeschrieben und dann nochmal gefragt, hey Leute, ist das eure Meinung, können wir uns darauf committen? Und bis dann am Ende dann wirklich eine gemeinsame Position steht, die wir so vertreten können.
Okay. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über das Thema Sicherheitskultur in den Unternehmen sprechen, allgemein auch über Arbeitsschutz. Jetzt steht ihr auch über den Verband, ja auch mit den Arbeitgebern im Kontakt. Ne? Was ist denn so euer Eindruck zum Thema Stand der Sicherheitskultur in den Unternehmen da draußen? Vielleicht, ihr könnt auch sagen, vielleicht speziell auch auf die Themen, die ihr betreut, ne, aber gerne eben auch bezogen aufs allgemeine Sicherheitsbewusstsein. Wie schätzt ihr das ein?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal versuchen, so einen kleinen Start zu machen oder den Anfang zu finden. Wir haben ja dazu eigentlich auch Zahlen. Ne? Also das ist ja eine Frage, der man sich auch mit Wissenschaft nähern kann. Ne? Wozu gibt es denn schon Erkenntnisse? Wozu gibt es Zahlen? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Studien. Also das Thema Kultur oder Arbeitsschutzkultur, Präventionskultur, wie man das auch immer nennen will, war ja auch jetzt viele, viele Jahre großes Thema bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ja, ne, im Rahmen der Commitment-Kampagne. Und da wurde das ja auch evaluiert. Und nach meinem Kenntnisstand kam da heraus, dass, ich sag mal, wir müssen uns da eigentlich gar nicht so verstecken hier in Deutschland. Ne? Wir haben bei der Sicherheitskultur, also das Thema Sicherheit und Gesundheit hat bei den Arbeitgebern einen hohen Stellenwert und ist auch bedeutsam. Ne? Das kam raus. Das ist eigentlich auch nachvollziehbar, weil jeder gute Arbeitgeber will natürlich gute Arbeit haben, gute Arbeitsbedingungen, damit die Beschäftigten auch leistungsfähig und gesund bei der Arbeit bleiben. Ne? Denn sie sollen ja möglichst lange gesund arbeiten können bis zum Renteneintrittsalter. Und deswegen hat eigentlich jeder Arbeitgeber auch ein Interesse daran, dass sie, dass man eine gute Kultur oder einen guten Arbeitsschutz hat. Klar, es kam auch raus, dass es Baustellen gibt, ne, und dass man auch in der praktischen Umsetzung da noch Entwicklungsmöglichkeiten hat. Ne? Also wir sind noch nicht bei 100%. Unsere Beobachtung war nun aber auch, da kann Elisa bestimmt auch viel, viel mehr zu sagen, die betreut nämlich das Thema Corona bei uns, dass man auch bei der Corona-Pandemie auch nochmal einen ordentlichen Entwicklungsschub gesehen hat. Ne? Also ich glaube auch, wenn man jetzt Commitments nimmt und heute sind wir im Jahr 2022, da sind wir bestimmt heute bei der Sicherheitskultur auch nochmal auf einem höheren Level. Mhm. Wir können natürlich noch besser werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht den Rahmen sprengen, aber wenn man sich jetzt den Arbeitsschutz dann nochmal anschaut und auf Verhältnis- und Verhaltensprävention, haben wir im Arbeitsschutz ja immer so eine Fokussierung auf Verhältnisse. Und wenn man da guckt, wir sind da mittlerweile auch recht erfolgreich, was die Gestaltung der Verhältnisse angeht. Also mal kurz ein Beispiel aus dem GDA-Arbeitsprogramm Muskel-Skelettbelastung. Da ist die Aufsicht sozusagen in die Betriebe gegangen, hat Betriebsbesichtigungen gemacht und das wurde auch evaluiert. Und da ist zum Beispiel herausgekommen, dass nur in einem Prozent der besichtigten Betriebe die Arbeitsplätze ergonomisch ungünstig gestaltet waren. Ne? Also es ist doch ein tolles Ergebnis. Muss man aber auch dazu sagen, dass die 99% da nicht alle perfekt waren. Ne? Also einige davon erfüllten den Standard im Arbeitsschutz, ne? Und einige waren dann wirklich ergonomisch ganz hervorragend gestaltet. Ne? So teilt sich das auf. Aber ich sage mal, nur 1% ergonomisch ungünstig. Also man hat sozusagen in einigen Themen, bei einigen Bereichen hat man die Verhältnisse ganz gut gestaltet und die sind dann nicht mehr das Problem. Und das eine Herausforderung aus unserer Sicht ist dann eben oft auch die Beschäftigten mitzunehmen, dazu zu motivieren, die Arbeitsschutzmaßnahmen auch umzusetzen, einzuhalten, vielleicht selber auch Unfallgefahren zu erkennen, abzuwägen, Problemlösungen selber zu entwickeln. Und auch da gibt es Zahlen, Studien zu. Ne? Je nachdem, wo man so rumkramt und welche Erhebung man nimmt, sind das teilweise bis zu 96% der Arbeitsunfälle, die heutzutage auf das Verhalten der Beschäftigten zurückzuführen sind. Ne? Je nach Studie bisschen mehr, bisschen weniger. Ich glaube, die Range ist so 76-96%, also ein beträchtlicher Teil. Und ich denke mal, das ist dann sicherlich noch eine Baustelle, ne? wo man noch besser werden kann. Vielleicht ein Beispiel von mir. Ich habe damals, als ich studiert habe, einen Nebenjob gehabt, auch auf dem Flughafen und in der Gepäckabfertigung gearbeitet. Also Flugzeuge entladen, beladen, ne, und Koffer schleppen. Und da gab es auch so eine Schleuse und da hing so eine Hebehilfe. So, und die konnte man dann auch benutzen. Das hat auch alles super funktioniert. Ich habe das auch gemacht, wurde aber von einigen Kollegen dann auch belächelt. Ne? Und da ist ja was für Weicheier, ne? Also, ne? Und ich sag mal, das ist natürlich dann schon ein Zeichen, dass nicht verstanden wird, dass das eine technische Maßnahme ist, die vor einer arbeitsbedingten Erkrankung schützen soll. Ne? Und so findet man zum Beispiel auch in der Trendsuche der DGUV, ist auch schon 2-3 Jahre alt, glaube ich, auch das Thema Verhaltensprävention und Gesundheitskompetenz als Zukunftstrend hin. Ne? Und also da hätten wir meiner Meinung nach einen Hebel, wo man noch was an der Sicherheitskultur verbessern kann.
Ja, danke. Elisa, würdest du das auch so unterschreiben? Gerade auch mit dem Blick vielleicht auch nochmal Corona?
Ja, ich hatte vergessen zu sagen, Corona ist auch über meinen Tisch gerannt. Große Freunde. Nein, das waren super spannende und auch schlauchende 2,5 Jahre, ehrlich. Und das geht ja jetzt auch weiter. Also wir sind ja weiter im Diskurs.
Wir sind noch im Business, ja.
Ja, Never-ending story anscheinend. Genau, also bei Corona haben wir das wirklich ganz akut oder aktiv erlebt. Akut ist das falsche Wort, wirklich ganz intensiv erlebt, dass das Thema Gesundheit, also Infektionsschutz in den Betrieben eine riesige Rolle gespielt hat. Die Betriebe hatten Maßnahmen, bevor es irgendwelche gesetzlichen Regelungen gab. Das war faszinierend. Also letzten Endes kann man fast sagen, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, ich gebe es zu. Aber dass die gesetzlichen Regelungen gekommen sind in Form der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und dann auch später der Verordnung, hatte vor allem den Grund, damit es was zum Prüfen und Sanktionieren gibt. Die Unternehmen waren super, super schnell und super engagiert dabei und das haben auch die ersten Umfragen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gezeigt, sehr früh schon 2020, dass die Betriebe einfach massiv viele Maßnahmen umgesetzt haben, ohne dass diese Arbeitsschutzregel schon lange auf dem Markt war. Das hätten die in der Zeit gar nicht geschafft, wenn sie nicht vorher schon ganz viel gemacht hätten. Will heißen, Sicherheitskultur ist eigentlich komplett vorhanden, wird unterschiedlich gelebt, ja. Wir sehen es aber in akuten Krisenfällen wie in der Corona-Pandemie, dass die Leute das sofort aktivieren können und dass vor allem auch die Geschäftsführung sofort am Ball ist. 98% der Unternehmen, die Maßnahmen umgesetzt haben, da war die Geschäftsführung am Start und hat das mit umgesetzt, hat das mit begleitet. Das ist total krass und es ist auch total gut. Und das stellt den Unternehmen in Deutschland halt auch ein sehr gutes Zeugnis aus. Ich glaube, das vergessen wir manchmal gerne. Wir sprechen auch schon viel über unsere Unternehmen. Ist aber an der Stelle gar nicht notwendig, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja, wo seht ihr denn so, eben auch, habt ihr jetzt schon auch gesagt, viele Punkte, die eben schon auch sehr, sehr gut laufen, ne, wo wir schon auf einem guten Stand sind. Wo seht ihr oder erlebt ihr auch dann in der Kommunikation mit euren Partnern, wo sind denn so die Herausforderungen eben auch noch, um, ich sag mal, gerade vielleicht auch mit Blick auf der verhaltensorientierten Arbeitsumfeld, also Ursachen, verhaltensbedingt, ne? Wo seht ihr da die Herausforderung der Arbeitgeber auch da eben noch weiter anzusetzen und auch weiter noch Verbesserungen zu erzielen?
Ja, also vielleicht aus meiner persönlichen Sichtweise heraus oder aus den Erfahrungen, die ich so mache, im Arbeitsschutz gibt es natürlich immer eine bestimmte Hierarchie so bei den Maßnahmen. Ne? Wir haben ganz oft in den Ausschüssen Diskussionen zum Top-Prinzip auch. Ne? Das ist ja sozusagen die anerkannte Hierarchie da auch im Arbeitsschutz und das wird natürlich von den Arbeitsschützern dann auch in der Regel prioritär gesehen. Ne? Das heißt, also zuerst technische Maßnahmen, ne? Organisatorische, dann personelle. Das ist natürlich, wenn man mit Verhaltensschutz um die Ecke kommt, dann immer ein Totschlagkriterium oder wie man das auch nennen mag. Ne? Mhm. Wobei dass natürlich bei bestimmten Themen auch an seine Grenzen kommt, das Top-Prinzip. Ne? Also ja. Wenn man jetzt das Belastungsbeanspruchungskonzept hat zum Beispiel, da haben wir als Quelle eben nicht immer nur technische Quellen. Ne? Wo kann eine Belastung herkommen? Die kann aus der Arbeitsaufgabe kommen, ne? Oder aus der Arbeitsorganisation. Da gibt es dann schon Unterschiede. Wir haben es aber auch zum Beispiel, Stichwort Corona, bei den Masken erlebt. Ne? Wie wichtig da sozusagen das richtige Verhalten ist. Ne? Wenn man mal so rumläuft, wie viele Leute tragen ihre Masken falsch? Ne? Immer noch. Tragen die unterm Kinn oder so. Ne? Also ja. da sieht man ja, wie wichtig eigentlich dieser verhaltensorientierte Aspekt ist. Ne? Also das ist natürlich für uns auf eine Herausforderung. Ne? Also ich sag mal, bestimmte Strukturen zu durchbrechen oder aufzubohren. Ne?
Also wir schreiben jetzt ein neues Kapitel im Arbeitsschutz. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Mit dem Thema mobile Arbeit, was ja vorher eine Verpflichtung war und jetzt soll es implementiert werden, jetzt soll es zur Regel werden, werden wir im Arbeitsschutz einfach ein neues Land betreten. Und dieses Land nennt sich Vertrauen, Kontrolle. Und dieses Land nennt sich Verantwortungsübernahme. Weil es ist ganz einfach so, wenn wir anfangen, autonomer zu arbeiten, wenn wir unseren Arbeitsort selber bestimmen können, und mit wir meine ich ja unsere Beschäftigten, also wir sind ja auch Beschäftigte, deshalb können wir das auch so mit wir sagen. Also wenn wir unseren Arbeitsort wählen können, wenn wir unsere Arbeitszeit freier einteilen können, und da steht ja auch noch das europäische Arbeitszeitgesetz im Raum, ne, dann sind wir ja noch flexibler beim Thema Arbeitszeit. Wenn das alles kommt, müssen wir einfach lernen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich unsere Arbeit zu gestalten. Ich muss mich gut um mich selbst kümmern als Beschäftigter. Ich muss wissen, wann lege ich meine Pausen ein, was sind erholsame Pausen, wann klappe ich mal bitte meinen Laptop zu und lass Arbeit Arbeit sein und Familie sein quasi. Wie sitze ich vernünftig, was tut mir gut bei der Arbeit, auch wie strukturiere ich meine Arbeitszeit und meine Aufgaben, ganz klar. Und das kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, das kann ich als Führungskraft nicht mehr prüfen. Und das will ich vielleicht auch gar nicht mehr prüfen, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, dass irgendjemand seine Arbeitsaufgaben auflistet und einreicht an Chef sowieso. Das macht man heute nicht mehr. Und das würde auch eigentlich jeder Beschäftigte ablehnen und vor allem auch die neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt dringt. Und deshalb braucht es das Vertrauen von beiden Seiten. Ich als Führungskraft muss meinen Beschäftigten vertrauen. Leute, ihr macht das schon richtig gut. Ich vertraue euch, dass ihr euch auch um euch selber kümmert. und ich die ganze Zeit in T-Rex-Haltung auf dem Sofa sitze mit dem Laptop auf den Knien. Und gleichzeitig muss ich als Beschäftigter oder als Beschäftigte meiner Führungskraft auch vertrauen, dass sie mir den Rücken stärkt, dass sie mir auch das zutraut, was ich hier tue, dass sie mir Aufgaben gibt, die auch genauso bearbeitet werden können. Und es ist eine Riesendiskussion im Arbeitsschutz, wie man das umsetzt für Gefährdungsbeurteilungen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da gerade passiert. Weil es ganz unterschiedliche Haltungen gibt. Ja. Zwischen diesem Kontrollmodus und dem Vertrauensmodus liegen Welten. Und das passt im Moment alles nicht so richtig zueinander. Ich komme gerade aus so einer Debatte, wir hatten heute Morgen schon einen Austausch dazu, da hast du am Ende einen riesen Gehirnknoten, weil man auch gar nicht so richtig weiß, wie kriegt man das alles unter einem Hut. Hm. Aber ich bin ganz bei Sebastian, wenn er sagt, wir brauchen ein Umdenken, Verhältnisprävention oder ne, Arbeitsschutz im Verhältnisbereich ist super wichtig und wird auf jeden Fall weiter gemacht. Aber wir müssen aufhören, die Beschäftigten es dumm zu verkaufen. Die können sich sehr gut um sich kümmern. Wir müssen sie befähigen, das ist klar. Sie müssen sich auch selbst kümmern. Aber Verhaltensprävention wird ein ganz wichtiges Thema sein, wenn wir autonom arbeiten wollen, so wie wir das jetzt erlebt haben. Sonst stirbt das Thema auch.
Ja. Ja, sehr spannend.
Ich sag mal, was vielleicht noch in Ergänzung, was Elisa gerade gesagt hat, ne, zeigt aber auch die Komplexität. Ne? Das war jetzt nur ein Thema. Elisa hatte gerade ein bisschen was zu mobiler Arbeit gesagt. Wir haben ja im Arbeitsschutz ganz viele Themen. Und auch auf politischer Ebene, also Stichwort Vertrauen, auf politischer Ebene bedeutet das ja auch, ne, wie viel traut man den Unternehmen selbst zu, ne? Und wo sagt der Gesetzgeber, dazu brauchen wir irgendeine gesetzliche Regelung, dazu brauchen wir eine Vorschrift oder so. Und das ist natürlich für uns auch dann immer wichtig zu gucken. Also ich glaube nicht, dass wir, ich sag mal, durch strengere Sanktionen, mehr Überwachung, mehr Kontrolle der Betriebe, ne, tatsächlich das Ziel erreichen, einen besseren Arbeitsschutz zu kriegen. Ne? Also ich glaube, Beratung kann da viel mehr helfen, ist natürlich auch zeitintensiver. Ne? Ja. Beratung, ich sag mal, Anna, ihr macht das ja, das ist ja euer Tagesgeschäft, ne? Das dauert dann wahrscheinlich auch länger, aber am Ende ist der Nutzen viel, viel höher. Ne? Man erreicht ja dadurch viel mehr und deswegen setzen wir uns auch auf politischer Ebene dafür ein, dass man ja bei der Entwicklung von Arbeitsschutzregelungen, von Arbeitsschutzvorschriften, die Unternehmen nicht durch unnötige Regulierung oder unnötige bürokratische Mehrbelastung noch mehr überfordert. Ne? Mhm. Und es gibt auch einen Grundsatz im Arbeitsschutz, den finde ich auch prima. Der steht im Arbeitssicherheitsgesetz, gleich erster Paragraph. Da steht nämlich drin, dass die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden. Ne? Also das bedeutet, man hat sozusagen eine Vorschrift oder eine Arbeitsschutzvorschrift und im Betrieb muss dann geguckt werden, wie das Ding zum Leben erweckt wird. Ne? Also sozusagen, das finde ich doch ein wichtiges Ziel, wenn man auch um die Umsetzung, über die Umsetzung von Arbeitsschutz redet. Ja.
Ja, ja, sehr, sehr spannend.
Aber natürlich eine Herausforderung, ne?
Ja. Wie helft ihr den Arbeitgebern oder auch den Arbeitgeberverbänden, diese Herausforderung zu lösen? Also da einfach Unterstützung zu sein, ne, in diesem ganzen Prozess, egal ob es jetzt das Thema mobile Arbeit ist oder eben auch Sicherheitskultur, Weiterentwicklung. Wie macht ihr das dann?
Ja, das ist, Elisa hatte ja vorhin schon mal ein bisschen was gesagt, ne, dass wir so Ausschüsse haben bei der BDA, die sich um verschiedene Themen kümmern. Wir machen ja auch nicht nur Arbeitsschutz, wir machen ja alles Mögliche, was irgendwie mit sozialpolitischer Ausrichtung zu tun hat, was mit Arbeit zu tun hat. Ne? Ich sag mal, Arbeitskreise gibt's dann. Vielleicht nur ein ganz kleiner Mini-Bericht aus einer Aktivität, die ich mitbetreuen durfte in den letzten 2 Jahren und auch immer noch mitbetreue und die mir wirklich, wirklich viel Spaß macht, wo ich viel dazugelernt habe. Auch bei Corona, aber eigentlich ein arbeitsschutzfremdes Thema, nämlich Impfen. Mhm. Seit letztem Jahr durften ja auch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in den Unternehmen die Beschäftigten impfen, also ein Impfangebot machen. Und da war vieles ungeklärt. Ne? Also es gab da auch noch kein Konzept, wie man die Betriebsärzte einbindet. Und zum Beispiel haben wir unsere Abteilung das Konzept dafür entwickelt, ne? Und der Bundesregierung sozusagen auch vorgelegt. Wir haben als BDA auch diese ganze Impfkampagne koordiniert für unsere anderen Spitzenverbände, der Wirtschaft. Es gibt ja noch ein paar mehr. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch eine Website dazu, www.wirtschaftimpftgegencorona.de. Ja, ja, und okay, da haben wir ganz viele Leitfäden zum Impfen bereitgestellt, Handreichung. Wir haben fast wöchentlich auch immer Informationen über unsere Rundschreiben verteilt, wie viel Impfstoff die Betriebsärzte kriegen. Mhm. Ja, wir hätten ja auch eigentlich viel mehr impfen können, aber wie der auch weiß, letztes Jahr gab es ja noch relativ wenig Impfstoff. Ja. Trotzdem war das alles recht erfolgreich, ne? Also wir haben auch mit den Betriebsärzteverbänden sehr gut zusammengearbeitet. Und ich finde, also ein toller Erfolg ist ja, dass die Impfquote bei den Beschäftigten insgesamt höher liegt als in der Gesamtbevölkerung, ne? Und ich sag mal, das war letztendlich eine gemeinschaftliche Aktion. Übrigens auch mit unserem Sozialpartner zusammen, mit dem DGB, gab es dazu Impfappelle. Also es war wirklich eine gemeinschaftliche Aufgabe. Mhm. Und das, fand ich, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich.
Tja, unsere Hauptaufgabe ist reden, 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 informieren, erklären, beschreiben, verständlich machen, einbringen, einwerfen. Also wenn du keinen Bock auf Reden hast, brauchst du den Job nicht machen. War das jetzt
ein Signal, dass ich zu lange geredet habe eben, oder?
Also so, bin zwar Psychologin, aber so nie unterschwellig.
Bei dir weiß man nie.
Oh, okay.
Aber ihr müsst, habt eben auch schon ein ganz, ganz hohes Interesse daran, einfach, ich sag mal, einmal Aufklärung reicht da vermutlich auch nicht, ne, sondern eben über viele Wege, über viele Kanäle, über auch viele Herangehensweisen einfach das Thema an die, egal welches Thema jetzt erstmal, dann an eure Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände weiterzureichen.
Genau, also sowohl als auch, wir müssen immer beide Prozesse bedienen. Ne? Wir müssen an die Arbeitgeberverbände, teilweise sind es auch große Unternehmen, die den Luxus haben, dort eine Person abzustellen, weitergeben. Und wir müssen es auch gleichzeitig auffangen, was von denen kommt, auch manchmal einfach antizipieren, herausfinden quasi, was so der Zahn der Zeit ist und weitergeben. Und parallel sind wir aber auch involviert in aktiven, also in bestimmten Prozessen und machen dann auch selbstständig bringen wir die voran. So wie Sebastian erklärt hat mit dem Impfen, haben wir auch parallel ein Projekt mit der Offensive Mittelstand. Das ist ein sehr, sehr
großes
Netzwerk. Ja, genau, dann brauchst du auch gar nicht groß erklären. Das ist, wie gesagt, ein sehr großes Netzwerk mit vielen Beratern, Krankenkassen, Sozialversicherungsträgern, Sozialpartnern. Und wir haben irgendwann einfach gesagt, wir müssen hier KMU weiter unterstützen, kleine mittelständische Unternehmen, weil die sind einfach beim Arbeitsschutz, obwohl sie ja die große Masse darstellen in Deutschland. Mhm. Ne? Beschäftigen 50% der Beschäftigten, sie sind, ich weiß gar nicht, zu 80% sind die Unternehmen in Deutschland Mittelständler, sind die dort einfach kaum vertreten, weil unsere Regelungen so auch, ja, gefasst werden, auch schon alleine geschrieben werden, dass man dafür teilweise fast Experte sein muss. Um das verstehen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen Instrumente entwickeln, vor allem so Einstiegstools entwickeln, womit man auf dem ersten Blick sehen kann, okay, dafür mache ich den Arbeitsschutz. Ich mache das nicht einfach nur, weil das eine gesetzliche Pflicht ist, sondern ich habe wirtschaftliche Vorteile, ich habe Vorteile gegenüber dem Fachkräftemangel, weil meine Beschäftigten Bock auf ihre Arbeit haben. Ich habe weniger Ausfälle, ich bin zuverlässig auch gegenüber von Kunden. Ich habe ein besseres Image. Das sind so Dinge, die denkt man beim Arbeitsschutz in der Regel nicht mit. Aber das passiert dadurch, wenn ich es mache. Ja. Und dann gibt es eben halt eine kleine Checklist. Eine Seite, kann ich schon mal die ersten Sachen abhaken? Habe ich das? Ist das offen bei mir? Gucke ich mal. Und parallel wollen wir das Beraternetzwerk erweitern. Und zwar ganz simpel. Es gibt BeraterInnen, da docken die Unternehmen wenigstens einmal im Jahr an. Steuerberatung zum Beispiel. Wie wäre es, wenn ein Steuerberater, eine Steuerberaterin sagen würde, du, ich kann an deinen Zahlen erkennen, ihr habt ja einen hohen Verschleiß oder bei dir sind viele Leute ausgeschieden. Was ist denn da los? Sollen wir mal über das Thema Arbeitsschutz sprechen? Dann ist man beim Unternehmen, man kommt nicht daher mit der Arbeitsschutzkeule. Das machen wir Arbeitsschützer nämlich sehr gern, packen immer unser Expertenkeule aus. Und sie können das mit ihrem Thema verwursten, nämlich in der Steuerberatung mit wirtschaftlichen, finanziellen Themen. Das heißt, es hat gleich eine Andockstelle für das Unternehmen und die verstehen auch, worum es geht. Und die wollen wir ausbilden, dass sie quasi, ja, was, also wenigstens ein bisschen was zum Arbeitsschutz beitragen können. Sie werden danach keine Arbeitsschutzexpertinnen, Experten sein, aber sie sollen sich wenigstens sicher fühlen mit dem, was sie dort erzählen. Hm. Das machen wir halt auch. Ja, das sind wirklich ganz praktische Sachen. Und das macht auch total Spaß, das zu tun. Und so eine Kampagne rufen wir dann halt auch mal ins Leben und begleiten das parallel.
Ja, cool. Wie stellt ihr euch denn so den Arbeitsschutz in den nächsten paar Jahren vor? So vielleicht kurz oder mittelfristig, langfristig. Was seht ihr da auch für ein Potenzial in unserem System oder eben auch bezogen auf unseren Arbeitsschutz?
Ja, also vor allem der Punkt, den wir auch schon öfter angesprochen haben, wir brauchen eine neue Kultur, wir brauchen ein Umdenken beim Arbeitsschutz. Also so Kontrollbusiness as usual wird nicht funktionieren, bin ich der festen Überzeugung und sieht man heute auch bereits. Wir können verschiedene Stellen nicht mehr kontrollieren. Das heißt also, es wird wichtig sein, im Arbeitsschutz, ich glaube, da flattern jedem Arbeitsschützer auch die Ohren, eine Vertrauenskultur einzubauen. Eine Kultur der gegenseitigen Verantwortung und Hilfestellung und Unterstützung. Da werden wir nicht drum herum kommen. Und wir werden uns auch im Arbeitsschutz einfach mehr auf kleine und mittelständische Betriebe ausrichten müssen. Wir können nicht riskieren, die auf der langen Bank zu verlieren und wir können uns auch nicht mehr hinter den Worten verschanzen, da steht doch aber im Gesetz und wenn das im Gesetz geht, dann müssen die das auch umsetzen. Das funktioniert nicht und wir sehen auch, dass es nicht funktioniert. Wir brauchen hier mehr Lotsen, weniger Prüfer, weniger Sanktionierer. Wir brauchen mehr Mutmacher, mehr Unterstützer, die Bock haben, das Thema in die Landschaft zu bringen und zu zeigen, ihr könnt damit echt was gewinnen. Also mehr als nur einen Blumentopf. Und das sind große Themen im Arbeitsschutz, finde ich. Das kann man nicht einfach mal so besprechen und einmal so schnell umsetzen. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre, Sebastian und mir, auf jeden Fall den Job sichern. Und bestimmt den Podcast.
Mit Sicherheit auch, ja.
Ja. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall erleben und betreuen. Und ja, ist auch spannend.
Ja, cool. Sebastian, was sagst du dazu?
Ja, bin da voll bei Elisa. Ich bin ja auch, ich sag mal, immer so versuche grundoptimistisch zu sein. Das gelingt nicht immer ganz so gut, ne? Aber ich versuche es immer und ja, ich hab natürlich die Hoffnung, dass wir weiterhin besser werden, ne? Also die Ziele sind ja klar, ne? Wir wollen keine Arbeitsunfälle. Wir wollen möglichst keine arbeitsbedingten Gefahren, ne? Und das ist die Zielsetzung. Und ich sag mal, Arbeitgeber haben natürlich nach dem Arbeitsschutzgesetz oder auch nach den Arbeitsschutzvorschriften sozusagen immer den Hut auf, ne? Sie sind ja immer Adressat der ganzen Vorschriften im Arbeitsschutz. Und ich glaube, wir können viel gewinnen, wenn wir so diese ganzen Rahmenbedingungen im Arbeitsschutz so gestalten, dass, wie Lisa das schon gesagt hat, auch der Mittelstand, Kleinstbetriebe, Kleinbetriebe, das alles gut umsetzen können, das auch verstehen. Mhm. Und ich glaube, Arbeitsschutz wird immer mehr zu einem Miteinander, nur gemeinsam, ne? Es reicht nicht aus zu sagen, der Arbeitgeber ist in der Pflicht, der Arbeitgeber ist verantwortlich, ne? Wir müssen auch gucken, dass wir dort, wo der Arbeitsschutz gelebt wird, ne, wo er umgesetzt wird, letztendlich auch immer noch besser werden. Ne? Also um bei meinem Beispiel zu bleiben von vorhin, was nützt die Hebehilfe, wenn die in der Ecke verstaubt? Ne, die muss auch benutzt werden. Ne? Und daher wünsche ich mir, dass wir in den nächsten Jahren ja auch das Thema Eigenverantwortung bei den Beschäftigten stärken, Arbeitsschutzkompetenzen noch mehr fördern, um letztendlich unsere Ziele im Arbeitsschutz da auch zu erreichen und eine ja noch bessere Sicherheitskultur in den Unternehmen zu kriegen. Also das, so würde ich das am Ende mal für mich zusammenfassen, wenn es heißt, wünsch dir was.
Ja. Ich finde, das gibt ja einen guten Ausblick, ne? Und wenn man dann eben auch weiß, dass wir haben tolle Arbeitsschutzexperten da draußen, ne? Wir haben auch tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Berufsgenossenschaften. Und wenn wir jetzt habe ich euch beide kennengelernt in den Arbeitgeberverbänden, ne? Und auch da haben wir tolle Menschen. Und ich glaube, dann können wir alle gemeinsam das auch gut in eine tolle Richtung entwickeln, ne? Ihr Lieben, ja, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Podcast wart. Auch dir, Sebastian, vielen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast und da so ein bisschen in unser Sichtfeld gerutscht bist. Auch diese Seite hatten wir bisher noch nicht im Podcast. Dafür Dankeschön und natürlich für eure Tätigkeit im Sinne der Arbeitgeber auch weiterhin viel Erfolg. Und ich glaube, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal über den Weg laufen.
Vielen Dank auch für die Einladung und euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg im Arbeitsschutz und bei der Beratung der Arbeitgeber vor allem.
Ja. Jederzeit, Anna, bei Fragen, du weißt, wir reden gerne. Wir schaffen das. Wir finden uns gerne nochmal zusammen. Also.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.